Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema. Wie sieht Reformation des Fußballs aus? Nein, es geht nicht darum, wie wir hochbezahlte Fußballprofis irgendwie entlasten könnten, die verletzungsbedingt ohnehin öfters mal ausfallen. Und auch, keine Angst, ihr seid ja schon richtig. Das hier ist weder das aktuelle Sportstudio noch die Sportschau, ihr seid hier in der Kirche. Also von daher, alles gut. Und ich könnte zu Fußball ohnehin nicht so viel sagen. Ich bin fußballtechnisch nicht wirklich begabt. Außer, dass ich vielleicht euch sagen kann, Fußball-WM nächstes Jahr in Russland, das weiß ich noch. Aber ich hoffe, dass das ein anderes Gekicke wird, wie das, was wir da oben gerade gesehen haben. Mal vorab, wer bin ich? Ich bin Rainer, Location Pastor in Balingen. Und hört richtig hin, Balingen, nicht Bali. Bali ist auch schön. Ist zwar auch südlich irgendwo, aber Balingen ist so 40 Kilometer von hier weg. Also wenn ihr mal auf dem Weg seid, an der Burg Hohenzollern vorbei, da ist Balingen, ihr seid herzlich eingeladen, mal reinzuschauen. Wir machen natürlich weiter in unserer Serie. Die Lena hat es gesagt, Luthersöhnchen. Heute das letzte Mal und heute geht es um Reformation und es geht um My Story. Es geht darum, ja, was hat Reformation mit meinem Leben zu tun? Wo habe ich Reformation erlebt? Was heißt denn Reformation überhaupt? Reformation kommt aus dem Lateinischen und da heißt das Wort Reformatio und bedeutet so viel wie Wiederherstellung oder Erneuerung. Und ich möchte euch so einen kleinen geschichtlichen Exkurs geben, nicht viel, aber so ein bisschen auf jeden Fall. Die Reformation, die hat gedauert so von 1517 bis 1648. Und wie wir alle wissen, wurde die Reformation hauptsächlich durch Martin Luther angestoßen. Und im eigentlichen Sinne war die Reformation, ja, es war eigentlich ein Movement. Es war eine Bewegung. Und die hatte den Höhepunkt, als der Martin Luther seine 95 Thesen dort an die Tür gehämmert hat. Und anfänglich ging es bei dieser Reformation in erster Linie um die Reformation der Kirche. Und als Auslöser gab es die sogenannten Ablassbriefe. Und diese Ablassbriefe waren in erster Linie eine Geldbeschaffungsmaßnahme. Und weniger hatte das was damit zu tun, mit der Sündenvergebung, von der wir heute sprechen, wurde den Menschen aber damals als Sündenvergebung verkauft. Für Luther war es aber noch viel weitreichender. Für Luther war es ein umfassendes Reformpaket. Sowohl Staat und Kirche sollten erneuert werden. Und Luther ging es auch um eine Erneuerung des Verstehens und des Denkens. Und ein Riesenthema für Luther war das Thema Gerechtigkeit Gottes. Luther hat an dem Thema lange zu knabbern gehabt. Und für ihn war das wirklich ein Thema. Er war sich zutiefst bewusst, er ist ein Sünder. Und er war sich auch bewusst, dass wenn es so ist, dass jeder das bekommt, was ihm zusteht, dass es so gut wie unmöglich ist, vor Gott zu bestehen. Und während seiner Arbeit als Professor an der Uni Wittenberg beschäftigte sich Luther ausgiebig mit dem Römerbrief. Und der folgende Vers, den er dort gelesen hat im Römerbrief, der hat sein Denken erneuert und verändert. Und zwar hat er gelesen, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Für Luther war das ein ganz neues Verständnis. Er erkannte, dass es einzig und allein Gnade Gottes ist und dass Gott in Jesus alles getan hat, um gerecht und gerettet vor ihm zu stehen. Und ich glaube, für Luther war das vielleicht die größte Reformation für ihn persönlich. Warum erzähle ich euch das alles? Klar, 2017, dieses Jahr, ist Lutherjahr. Und in unserer Serie geht es ja auch um Luther, deswegen ja auch Luthersöhnchen. Aber vielmehr geht es mir um die Reformation. Und auch hier will ich euch jetzt gar nicht weiter mit irgendwelchen geschichtlichen Fakten plagen. Ich will euch in die Reformation mit hineinnehmen, die ich erlebt habe. Und Jesus, ich danke dir dafür, ja, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass, ja, so wie wir es gerade im Worship auch gesungen haben, dass du mit offenen Armen dastehst, dass du wirklich, ja, ein Gott der Erneuerung bist, ein Gott der Wiederherstellung. Amen. Als Einstieg habe ich euch ja diesen Clip gezeigt von diesen Robbies. Und wenn die sich auch ziemlich schusslig anstellen beim Fußballspielen, dann ist es ja irgendwie doch interessant, dass heute solche Roboter ja irgendwie auch lernfähig sind. Naja, also sagen wir mal bedingt lernfähig. Und zwar spricht man in dem Zusammenhang von künstlicher Intelligenz. Oder ein wenig konkreter von künstlicher Generierung von Wissen aus Erfahrung, steht in Wikipedia. Ein solches künstliches System, wie eben so ein Robby, der erkennt Muster und leitet irgendwelche Gesetzmäßigkeiten ab, indem er verallgemeinert. Allerdings hat so ein Roboter eben kein Herz. Und ich weiß nicht, wer von euch den Film Nummer 5 lebt noch kennt. Also ich fand den damals richtig gut. Und dieser Nummer 5, dieser Roboter, für den konnte man schon so ein bisschen Sympathie empfinden. Aber trotzdem, ein Roboter kennt keine Gefühle. Der kennt weder Liebe, der kennt weder Freude, kein Mitgefühl, Trauer, Angst. Also weder dieser Roboter selbst, noch das Wissen, was er durch Erfahrung ansammelt, ist lebendig. Da schlägt kein Herz. Er selbst und das, was er tut, ist schlichtweg ergreifend einfach mal emotionslos. Und basiert eben auf Muster und Verallgemeinerungen. Und deswegen ist so ein Ding wie so ein Roboter einfach auch nur beziehungsunfähig. Und da habe ich mich gefragt, kann es sowas Ähnliches vielleicht auch in meinem Leben geben? Gibt es sowas vielleicht auch in meinem Leben mit Gott? Erfahrungen, Erlebnisse mit Gott und die damit verbundenen Gefühle als etwas, das für mich irgendwie einen hohen Stellenwert hat und mein Leben beeinflusst und die Beziehung zu Gott selbst aber vielleicht nicht wirklich lebendig ist? Also sowas wie so ein Erfahrungswissen, das auf Erlebnissen basiert, aber hier möglicherweise hängen bleibt. Vor kurzem bin ich auf folgende Verse aus Hebräer 3, gestoßen. Da steht: Deshalb fordert uns der Heilige Geist auf. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. 40 Jahre lang haben sie jeden Tag erlebt, dass ich sie führte. Und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. Hier ist vom Volk Israel die Rede. Sie hatten Ägypten verlassen und sich aufgemacht in das Land Kanaan. Und da gab es keinen anderen Weg als eben mitten durch die Wüste. Und auch heute ist die Sinai-Halbinsel noch eine der am wenigsten bewohnten und ödesten Gegenden, die es auf der Erde so gibt. 40 Jahre lang waren sie unterwegs. Und das nicht wegen unüberwindbarer Hindernisse, sondern in erster Linie wegen ihrer eigenen Baustelle, ihrem fehlenden Vertrauen zu Gott. Aber sie hatten auf dem Weg auch einiges mit Gott erlebt. Da war zum einen die Flucht durch das Rote Meer. Aus Sicht der Israeliten damals eine Situation ohne Perspektive. Hinter ihnen die Ägypter, vor ihnen das Meer. Ein Punkt, wo sie irgendwo Panik ergriff oder Aussichtslosigkeit. Ein Punkt, wo es in dem Moment für sie kein Vor und kein Zurück gab. Vielleicht sogar sowas wie ein Endpunkt. Und doch kämpfte Gott selbst für sein Volk, indem er das Meer teilte, damit die Israeliten trockenen Fußes hindurch konnten. Und dann gab es Fleisch und Brot in der Wüste. Das Volk Israel hat sich beschwert und Gott hat sein Volk gehört. Und Gott hat sie versorgt mit Fleisch durch einen riesigen Schwarm Wachteln, die einfach so mitten durch die Wüste flogen, und Brot in Form von Körnern, die an den Boden bedeckten. Und dann, als sie in der Wüste ihr Lager aufschlugen, sie um Wasser schrien und sie wieder einmal mehr vergessen hatten, woher sie eigentlich kamen, nämlich aus der Knechtschaft in Ägypten, und wieder an Gott zweifelten, da ließ Gott Wasser aus einem Felsen fließen, sodass das ganze Volk trinken konnte. Gott selbst sorgte für sein Volk. Und er hat ihnen immer wieder gezeigt, wie sehr er sie liebt. Gott hat sich ihnen zugewandt. Er wünschte sich die Beziehung zu und mit seinem Volk. Gott wollte, dass sein Volk versteht, wer er ist und wie er ist. In 5. Mose steht dazu: Vom Himmel her ließ er euch seine Stimme hören, um euch zu sagen, was er von euch erwartet. Auf der Erde hat er euch sein Feuer gezeigt und aus den Flammen zu euch gesprochen. Schon eure Vorfahren hat er geliebt und euch, ihre Nachkommen, als sein Volk auserwählt. Deshalb hat er selbst euch mit Macht aus Ägypten befreit. Dies alles habt ihr gesehen, damit ihr erkennt, der Herr allein ist Gott. Es gibt keinen außer ihm. Hier steht, als sein Volk auserwählt. Sie sollten erkennen, wie er ist. Und weiter in 5. Mose steht, das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker, denn ihr seid ja das Kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten rausgeholt. Er hat euch aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten, erlöst. Aus Liebe hat er sich euch zugewandt. Gott selbst hat sein Volk aus der Sklaverei geholt, hat sie geführt, er hat sie versorgt und hat sie aus der Gewalt des Pharaos erlöst. Und trotzdem, haben wir vorhin gelesen, haben sie immer wieder neue Beweise seiner Macht verlangt. Vielleicht könnte man auch sagen, sie haben immer neue Erlebnisse gefordert. Warum? Sie hatten Gott doch erlebt. Sie hatten diese krassen Wunder erlebt mit ihm. Also warum immer wieder Beweise seiner Macht? Hing ihr oder hängt mein oder hängt unser Vertrauen irgendwie auf Gott davon ab? Ich möchte mit euch die Stelle aus Hebräer 3 nochmal genau anschauen. Dort steht: Verschließt eure Herzen nicht, wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. 40 Jahre lang haben sie jeden Tag erlebt, dass ich sie führte. Hier ist die Rede von verschlossenen Herzen, von Auflehnung Gott gegenüber. Wenn mein Herz verschlossen ist, dann bin ich auch irgendwie wie so ein Roboter. Ich bin irgendwie beziehungsunfähig. Dann lasse ich es nicht zu, dass irgendjemand an mein Herz rankommt. Und Auflehnung könnte man auch mit Eigensinn oder Widerstand beschreiben. Also ich habe irgendwie den Fokus auf mich selbst gerichtet. Und irgendwie ist das ja auch eine direkte Folge, denke ich, daraus, dass ich mein Herz verschließe. Ich sehe nur mich. Wie sieht das in meinem Leben aus? Auch ich habe schon viel mit Gott erlebt, in vielen Momenten. Zum Beispiel durch Wunder. Wenn ich hier heute stehe und 17 Jahre zurückschaue und wer uns als Familie kennt, der weiß, wir haben 4 Kinder, die jetzt 17 Jahre alt sind. Und wenn ich daran denke, was wir erlebt haben damals, ja, bis sie geboren wurden, dann war das ein Riesenwunder. Wir haben erlebt einfach, dass Gott zu uns steht. Wir haben erlebt, dass Gott Situationen, wo wir nicht wussten, wie es vorwärts oder rückwärts gehen kann, wie Gott eingegriffen hat. Wir haben erlebt, wie Gott uns damals 4 gesunde Kinder geschenkt hat, gegen die Meinung der Ärzte. Wir haben als Familie auch immer wieder Versorgung durch Gott erlebt, selbst in den wirklich kleinsten Dingen. Und das ist, meine ich jetzt nicht nur materiell, das meine ich auch mit Menschen, die er uns an die Seite gestellt hat, mit Begegnungen, mit Beziehungen. Ich habe Gott erlebt auch durch Führung. Gott hat mich auf Wege vorbereitet, die ich nie auf dem Radar hatte. Zum Beispiel war es so, dass ich schon lange auf dem Herzen hatte, vor Jahren schon meinen Job zu reduzieren. Ich hatte auf dem Herzen, meinen Job zu reduzieren, um für Gott das zu investieren. Und ich habe erlebt, dass Gott das schon Jahre im Voraus vorbereitet hatte. Ich habe erlebt, dass, als ich zu meinem Chef ging und sagte, ich würde das gerne tun, es keinen Widerstand gab, sondern dass es einfach nur eine offene Tür war. Aber wie geht's mir mit diesen Beweisen von Gottes Macht? Wie stark hängt mein Vertrauen Gott gegenüber an solchen Erlebnissen? Und was passiert, wenn solche Erlebnisse vielleicht auch mal ausbleiben? Erlebnisse können Geschenke von Gott sein. Aber vielleicht sind sie eher sowas wie Hinweisschilder. Ich habe euch hier ein Autobahnschild mitgebracht. Und das nicht ganz aus Zufall. Nicht nur deswegen, weil es ein Autobahnschild ist, sondern weil ich manchmal das Gefühl habe, mein Leben ist manchmal schnell. Ich bin manchmal rasend schnell unterwegs. Und manchmal sehe ich auch nur so ein Autobahnschild aus dem Blickwinkel raus. Und so ein Hinweisschild, wie hier zum Beispiel, wo es nach München geht, das gibt mir höchstens eine ungefähre Ahnung, wo München ist. Das kann mir vielleicht irgendwo zeigen, wo der Ort ist. Aber wenn ich bei dieser ungefähren Ahnung hängen bleibe, ist das vielleicht auch sowas wie künstliches Wissen. Ich entwickle eine Vorstellung davon, wo München sein könnte. Aber wenn ich nicht dorthin fahre, werde ich nie erleben, wie schön es in München sein kann oder in Reutlingen oder in Balingen. Solche Schilder sind eben nicht der Ort. Wenn ich den Ort kennenlernen will, dann muss ich mich dahin bewegen. Dann muss ich diesen Schildern folgen. Und ich denke, Gott schenkt uns solche Hinweisschilder, damit wir die richtige Blickrichtung, den richtigen Fokus bekommen und uns auf den Weg machen. Gott schenkt uns diese Hinweise, damit wir erkennen, wer er ist und wie er ist. Aber letzten Endes geht es nicht um das Schild, es geht nicht um das Erlebnis, sondern es geht um Gott selbst. Am Anfang meiner Message habe ich von einer Reformation in meinem Leben gesprochen. Und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr am Anfang eines neuen Weges steht. Wenn ihr nach vorne schaut und das Ziel so, denkt ihr, da wäre das Ziel und ihr denkt, hey, es wäre einfach cool, der Weg wäre genauso wie auf diesem Bild. Ich starte als Radler einfach los und es geht einfach straight aufs Ziel zu. Keine Hindernisse. Es gibt nichts, was mich irgendwie aufhält. Es gibt nichts, wo ich irgendwie umfahren müsste. Ich kann einfach genau so drauf losfahren. Wenn ich aber in meinem Leben und so für die letzte Zeit in den Rückspiegel schaue, dann sieht das vielmehr so aus, wie ihr es jetzt gerade seht. Eher nicht so easygoing. Manchmal mit Gegenwind. Manchmal mit Hindernissen. Anstrengend. Und manchmal vielleicht auch schmerzhaft. Und wenn ich in so einem Tal drin hänge, vielleicht auch so, dass ich den weiteren Weg gar nicht sehen kann. Ich habe keinen Blick auf die nächste Höhe oder auf das nächste Tal. Und es könnte doch so einfach sein. Aber wisst ihr, genau dieses Streckenprofil, das hat sowas wie Reformation in meinem Leben in Bewegung gesetzt. Das hat sowas wie eine Erneuerung in meinem Herz und in meiner Ausrichtung in Gott in Gang gesetzt. So Höhepunkte sind vielleicht irgendwelche wirklich genialen Erlebnisse. Es fühlt sich einfach klasse an. Ich erlebe was mit Gott und ich juble und ich bin einfach nur dankbar. Aber das ist vielleicht der Moment, wo ich auf so einem Hügel draufstehe, auf so einer Höhe stehe, die Arme hochreiße und einfach nur, es fühlt sich einfach nur krass gut an. Und Vertrauen ist in dem Moment für mich gar kein Thema. Da sind vielleicht spontane Gebetserhörungen, vielleicht Wunder, die ich erlebe oder beeindruckende Erfahrungen, die ich selber mache oder die mir auch jemand erzählt. Aber dann gibt es eben auch diese Täler. Da gibt es Täler, wo ich vielleicht durchschwimmen muss. Da gibt es Täler, wo ich vielleicht ja nicht ohne Hilfsmittel, wie jetzt dieses Boot hier irgendwie drüber komme. Und das sind vielleicht Zeiten, in denen ich mich überfordert fühle. In denen ich mich kraftlos fühle. Zeiten, in denen ich ausgepowert bin oder einfach nur leer. Und wo es scheinbar weder vor noch zurück geht. Wo mir die Perspektive fehlt. Von den Israeliten vor der Flucht durch das geteilte Meer wird berichtet, dass sie, als sie die Ägypter im Anflug sahen, dass sie das Entsetzen packte. Und sie fingen an zu klagen, wären wir doch in Ägypten geblieben, wir hätten lieber als Sklaven gedient. Und dann sagt Gott zu Mose, sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Das Meer wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Gott selbst bahnt einen Weg. Aber ich muss mich in Bewegung setzen, meinen Blickwinkel ändern. Weg von mir und hin zu Gott. Weg von mir, indem ich merke, nicht ich kann, aber Gott kann. Wir glauben, dass für Gott alles möglich ist. Und dazu gehört auch eine Teilung des Meeres oder das Überwinden eines Tals. Und dann gibt es die Steigungen auf dem Weg, die anstrengend sind, die Kraft kosten, auch schmerzhaft sind. Vielleicht auch einen üblen Muskelkater hinterlassen. Und auch da habe ich erlebt, dass auch diese Steigung Gott gebraucht. Dass Gott diese Steigung gebraucht, um mein Herz zu formen, um meinen Charakter zu formen. In diesen Tälern und auf den Steigungen habe ich erlebt, dass wenn ich mein Herz Gott hinhalte und ihn suche, dann verändert sich meine Perspektive. Die Beziehung zu ihm verändert sich. Gott selbst wendet sich mir zu. Und nicht mehr Erlebnisse und Erfahrungen stehen im Vordergrund, sondern seine Liebe und das, was Gott durch Jesus für dich und mich am Kreuz getan hat. Ich weiß nicht, wo du dich gerade in diesem Streckenprofil siehst, wo du gerade stehst. Vielleicht erlebst du gerade einen Höhepunkt in deinem Leben und du bist total dankbar und alles ist echt genial. Vielleicht steckst du aber auch gerade in so einem Tal drin oder kämpfst mit so einer Steigung. Dann will ich dir einfach Mut machen. Ich will dir Mut machen, dein Herz wirklich Gott hinzustrecken. Jesus zu sagen, was gerade in deinem Herzen los ist. Zu Jesus zu kommen und ihm das wirklich hinzulegen. In einem Lied, das die Band vorhin gespielt hat, war ein Textteil, dass Jesus mit offenen Armen dasteht. Und Jesus steht da und er hört dir zu. Gott sieht unser Streckenprofil, diesen geschlingelten Weg vom Ende her. Und er steht da mit offenen Armen. Und das will ich dir heute Abend einfach sagen. Gott ist da und Gott schaut dich einfach in Liebe an. Und er wünscht sich einfach eine tiefe Beziehung mit und zu dir, weil du sein Kind bist. Und er wünscht sich, dass du ihn suchst, dass du zu ihm kommst. In Jeremia 29 sagt Gott, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Wie am Anfang gesagt, Reformation bedeutet Wiederherstellung oder Erneuerung. Und Gott ist ein Gott der Wiederherstellung und Erneuerung. Und ich denke, so eine Reformation ist nichts, was irgendwann in der Geschichte passiert ist. Reformation ist was, was in deinem, in meinem Leben immer wieder passieren kann. Und ich weiß nicht, wo es momentan in deinem Leben Punkte gibt, wo du dich danach sehnst, dass Wiederherstellung passiert. Vielleicht gibt es Gesundheitsthemen bei dir, vielleicht in Beziehungen. Vielleicht auf deiner Arbeitsstelle. Vielleicht bist du heute Abend aber auch hier und du sehnst dich einfach danach, dass die Beziehung zu Gott ganz neu lebendig und tiefer wird. Dann kannst du das Gott einfach hinbringen und ihm das jetzt sagen, während des nächsten Liedes.
ICF. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.